Giesinger Bergfest. Löwenslänglich blau. Mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin.
Servus und herzlich willkommen. Giesinger Bergfest, der Löwenstammtisch, lädt zur Episode Nummer 148. Wir leben noch. Wir sind da, wir sind wieder da, wir sind erholt wieder da und wir sind vollständig da. Und deswegen freue ich mich extrem auf dieses Revival des Stammtisches zusammen mit Anja und Alex. Ich grüße euch jetzt sehr herzlich.
Servus, Flo.
Servus.
Gleich wiedererkannt.
Ja, ein paar Sekunden hat es gedauert, aber dann irgendwie im Hinterkopf hatte ich was. Das Gesicht kenne ich irgendwoher. Ja, dann hat es Klick gemacht.
Ihr schaut gut und erholt aus tatsächlich, obwohl ich sagen muss, ich glaube, wir haben alle sehr intensive Wochen hinter uns. Können wir dann gleich nochmal ein bisschen drüber sprechen.
Ja, ich glaube, gerade für Anja gilt es umso mehr mit den intensiven Wochen, wenn man ihren Instagram-Auftritt ein bisschen so verfolgt hat, da war doch einiges los. Irgendwo
da war sehr viel Leben in der
Spielberg
Bude.
Spielberg und, keine Ahnung, Fanmeile in München.
Ja, und es reißt nicht ab.
Ja, sollen wir da vielleicht gleich mal so ein ganz klein bisschen einsteigen. Wir hatten jetzt 8 Wochen Stammtischpause. Aus wirklich guten Gründen. Und wir wollen da auch ganz ehrlich und offen und ehrlich sein und mit euch da ganz kurz drüber hinweggehen, was denn da so los war. Fangen wir mal mit Anja an. Also wir hatten thematisch, liebe Anja, eine große Überschneidung und das hieß Fußball-Europameisterschaft in Deutschland. Du vielleicht nochmal einen Tick intensiver, weil du für deinen Hauptarbeitgeber Reuters ja unterwegs warst. Ich bei der Abendzeitung natürlich auch. Das waren auch intensive Wochen, lange Tage, viel koordinieren, viel mitnehmen und da ist halt einfach ein bisschen wenig Zeit gewesen. Aber du bist ja quer durch die Republik gefühlt gechattet.
Ja, ich habe mir gedacht, wenn ich bei Reuters nicht arbeite, weil ich bin ja nur 50% bei Reuters, das wissen ja eh, glaube ich, viele, habe ich mir gedacht, in der Fanzone mit meiner alten Clique, mit der ich so viel arbeite, da kann ich ja die freien Tage dafür hernehmen. Und dann hat quasi der Leiter, also mit dem ich das, der mich immer zubucht und den ich halt ewig kenne, mit dem ich auch Garmisch und so den Skiweltcup mache, hat er gemeint, sag mal Gudi, was machst denn du da eigentlich in der Zeit von da bis da? Sag ich, keine Ahnung, eigentlich bin ich ja bei dir in der Fanzone. Nee, wir fahren jetzt zur Formel 1. Ja, dann war ich da irgendwie bei der Formel 1 zwischenzeitlich und habe mir so gedacht, hey Anja, du bist so blöd. Du hättest auch einfach in deinem Bett schlafen können und wenigstens 8 Stunden schlafen können. Aber nee, der Spezel fragt und du so, check, natürlich bin ich am Start.
Das ist unsere Guderin, die ist immer on fire.
Und jetzt hat, also tatsächlich war es jetzt, ich hatte am Wochenende Bereitschaft, aber da war die EM dann für mich dann schon rum. Gott sei Dank. Also und ich glaube, also es fühlt sich auch schlecht an, so in meinem Kopf, weil ich habe wirklich die 3 Tage, wo jetzt schönes Wetter war, ich habe richtig krass geharzt. Wirklich. Also ich habe quasi an meinem Bereitschaftshandy gewartet, bis was kommt. Aber ich bin auf meiner Couch gelegen, habe mir einen Cappuccino nach dem anderen reingedonnert und habe mir so gedacht, Welt, bleib bitte in Ordnung. Ich muss mein Leben wiederfinden oder meine Energie. Die habe ich dann 2 Wochen. Also jetzt habe ich meine Energie noch 11 Tage und dann geht es wieder weiter.
Ja, da gibt es sowas wie Olympische Spiele. Die Anja ist da in der Hinsicht auch noch ordentlich im Einsatz.
Ja, und ich habe dummerweise schon, dann bin ich 2 Tage daheim und dann fahren wir zum MotoGP nach Spielberg, weil ist ja alles nur dieses Jahr. Muss ich alles dieses Jahr machen.
Alex, wie waren so deine letzten 8 Wochen auch arbeitsintensiv?
Arbeitsintensiv ja, allerdings komplett unabhängig von der EM. Ich war so weit weg, wie man nur sein kann, habe es ganz privat verfolgt, das Ganze. Bin tatsächlich in dieses Turnier reingewachsen, muss man sagen. Ich war am Anfang, Fußball-EM in Deutschland, coole Sache, aber ich war nicht so ganz emotional drin, aber es hat sich gesteigert mit der deutschen Nationalmannschaft, die ja wirklich einen sehr guten Auftritt hingelegt hat. Gipfel der Emotion, dann der späte Ausgleich von Florian Wirtz im Viertelfinale gegen Spanien, wo ich wirklich wieder dieses Nationalmannschaftsgefühl hatte, seit langen, langen Jahren mal wieder richtig über ein deutsches Tor gefreut, richtig ja, aus mir rausgegangen, fast wie bei einem Löwentor. Schade, dass es dann ein paar Minuten später vorbei war, dieses Turnier aus deutscher Sicht. Aber insgesamt hat sich da was aufgebaut bei mir. Und auch gestern das Finale, wir nehmen am Montagabend auf, war spektakulär. Gerade die zweite Halbzeit, finde ich, die hat einen echt mitgerissen. Die Engländer, ja, irgendwie auch eine kuriose EM gespielt. Die Spanier verdient Europameister geworden, aus meiner Sicht. Ja, und ansonsten, was habe ich sonst gemacht? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Die letzten 8 Wochen seit der letzten Folge sind irgendwie so an mir vorbeigelaufen. Viel im Garten gemacht. Der Garten ist grün. Das ist vielleicht so der größte Fortschritt der letzten 8 Wochen. Von Baustelle im Garten zu Rasen und allem, was dazugehört. Ja, mehr habe ich gar nicht zu berichten. Du, Flo?
Ich sage ja, wie gesagt, bei uns bei der Abendseite natürlich EM pur. Natürlich dann der Arbeitsaufwand ungleich nochmal höher, intensiver. Ganz viel Besprechung, ganz viel lange Tage, im Jargon Wechsel, also mehrere Druckphasen. Und dann auch natürlich digital viel los. Also das war schon Crunch-Time. Das waren jetzt 4 Wochen Turnier Crunch-Time. Jetzt ein kurzer Durchschnaufer. Olympia kommt auch, klar. Aber es rollt natürlich jetzt auch der lokale Ball wieder. Die Löwen sind in der Vorbereitung. Die Seitenstraße fängt dann demnächst auch wieder an. Und dadurch, ja, das geht jetzt so ein bisschen Hand in Hand. Aber ja, das waren sehr, sehr intensive und zeitaufwendige Wochen. Spaß hat es gemacht, auf jeden Fall. Sehr, sehr interessant und tolle Einblicke, tolles Team insgesamt. Mich hat die EM tatsächlich auch dann mehr gepackt, als ich gedacht hätte. Komischerweise war das mit den Bildern beim Eröffnungsspiel schon so irgendwie, weil du gesehen hast, okay, irgendwie passiert da irgendwas. Das hat ganz viele Erinnerungen tatsächlich an 2-6 irgendwie hochgezogen. Die Schotten, perfekter Auftaktgegner, emotional, ich rede jetzt nicht vom Sportlichen, sondern emotional, so dieses Anschieben der Emotionen. Und das hat sich ja dann durchgezogen durch das gesamte Turnier. Und das hat dann schon auch angestachelt. Das muss
Ja,
man
stimmungsmäßig
ganz
ein
deutlich sagen.
geniales Turnier. Und ich finde auch so, der Gipfel der Stimmung war tatsächlich gestern das Finale mit den englischen Fans. Ich war nicht dabei, ich war nicht persönlich dabei, aber was so am Fernsehen rübergekommen ist, gerade nach dem 1:1, was die englischen Fans da abgerissen haben. Ich glaube, so laut war es im Berliner Olympiastadion sehr, sehr selten.
Ja, da muss ich eine kleine Lanze brechen, weil es immer mal wieder so eine Diskussion gibt. Ist Berlin ein würdiger Finalort oder braucht man nicht ein reines Fußballstadion, sowas wie Dortmund und so? Ich hatte das Glück, mal beim DFB-Pokalfinale dabei zu sein als Journalist. Und da hast du natürlich auch dann die Einblicke und kriegst das Ganze mit. Für mich ist das Berliner Olympiastadion das ultimative, perfekte Finalstadion in Deutschland. Und das erkläre ich auch. Es ist majestätisch, von alleine von der Bauart, geschichtlich natürlich geprägt, so ein bisschen diese müssen wir jetzt nicht aufbauen, aber das hat was Majestätisches, was Finalwürdiges. Und der große Vorteil ist, dadurch, dass du ja, wenn du da zwei Finalteams hast und Pari-Pari-Fans, die singen, das sind zwei vollgepackte Fankurven, die sich gegenseitig ansingen. Da ist diese Laufbahn komplett egal. Im Ligabetrieb ist dieses Stadion ein Klotz. Aber
Stimmt.
für ein Finale perfekt. Lässt sich das perfekt umsetzen. So, jetzt haben wir ganz viel über die EM gesprochen und warum wir lange nicht da waren. Wir haben den Löwen auch verfolgt, wir haben aber uns aber auch bewusst dann rausgehalten. Eben Zeitfaktor tatsächlich. Zweiter Faktor auch mal kurz mal runterkommen, durchatmen. Und wir hatten ja Anja in der letzten Folge gesagt, wenn was passiert, wo wir drüber reden wollen, können, dürfen, sollten, dann melden wir uns. Wir haben es gelassen aus einem sehr guten Grund. Arbeitsaufwand und durchatmen. Und dann, wenn wir gesagt hätten, ein paar Sachen, glaube ich, hätten uns auf der Zunge gelegen zu diskutieren, nur dann hätte es wäre kein Stammtisch gewesen, so wie es sein soll, wo wir mal wirklich darauf losreden, glaube ich. Ich glaube, da spreche ich jetzt für uns drei. Was halbherzig ist es hierhin, nur mal schnell in der Not mal schnell eine Viertelstunde aufnehmen, das macht keinen Sinn. Also ganz, ganz viele Teilfaktoren, die uns dazu bewogen haben, zu sagen, hey, dieser Stammtisch, der pausiert jetzt mal wirklich durchgehend und der pausiert auch bis nach der EM. Da wollen wir auch ganz offen da sein. Das ist, auch unser Tag hat nur 24 Stunden und der war in den letzten Wochen, zumindest bei zwei von uns dreien beruflich, eben deutlich dicker zugepackt, als es halt über die Saison war. Muss man so ehrlich sein. Ja? Aber wir können ja so ein bisschen den Spagat jetzt rüberspannen zum Löwenkosmos, weil 60 war ja gefühlt bei der Hälfte der EM-Spiele anwesend. Und zwar mit der hadernden
Ja,
Zaunfahne.
stimmt, ja.
Ja, die war ungefähr, also bei jedem, gefühlt bei jedem Deutschlandspiel und bei jedem zweiten Spiel war die. Chapeau an den Allesfahrer, den diese, oder darf man überhaupt Allesfahrer sagen, aber diesen Fußball-Junkie, sympathischen Fußball-Junkie, der, der das mitgemacht hat. Ganz ehrlich, Chapeau, stark. Finde ich super.
Der hat dann auch gleich das Stichwort für das Viertelfinale Deutschlands gegen Spanien geliefert. Hadern. Ja. Sehr viel hadern.
Ja, das, da haben ganz, ganz viele gehadert. Und ja, deswegen, und diese Zaunfall natürlich im Trainingslager der Löwen auch gleich wieder zu sehen. Also diese Stippvisite, da hat er sich auch nicht nehmen lassen.
Ja.
Wunderbar. Ganz, ganz großartig. So, jetzt sind wir wieder da. Es hat sich in den letzten 8 Wochen tatsächlich sehr, sehr viel getan bei 60. Und ja, mit was fangen wir an? Fangen wir vielleicht gleich mal mit dem Thema an, das natürlich kurz nach dem Saisonende, nach dem unrühmlichen Saisonende, ja, alle Löwenschlagzeilen bestimmt hat, die Mitgliederversammlung. Ich glaube, wir müssen es atmosphärisch zumindest nochmal so ein bisschen einklammern. Ich glaube, oder ich wage mal zu behaupten, nachdem diese Mitgliederversammlung vorbei war, dass der absolute Großteil des Löwenkosmos gesagt hat, Gott sei Dank ist das jetzt rum.
Ja.
Weil es war anstrengend, es war laut, es war ein Durcheinander, es war ein, wie soll man sagen, eine Gemengenlage, eine aufgeheizte Gemengenlage, eine, ehrlicherweise auch. Es war ein Riesenkrampf.
Eine Shitshow.
Ja.
Wenn man Neudeutsch sagen würde.
Ja. Und wenn ich etwas Positives rausziehe, dann, dass diese Shitshow da zumindest dafür geführt hat, dass es eine Rekordmitgliederversammlung war, wo 2400 Mitglieder vor Ort waren. Es waren nie mehr. Nie war der Prozentsatz höher, glaube ich, dass an nackten Mitgliederzahlen. Mhm. Deswegen ist das wahrscheinlich auch mitunter die repräsentativste Mitgliederversammlung gewesen. Stimmungsmäßig und das, was an Abstimmungen rausgekommen ist und dieses Abstimmungsergebnis, egal ob das jetzt jemand gut oder schlecht fand, darum geht es nicht. Das ist zu respektieren. Und es ist eine demokratische Wahl gewesen und auch dies zu respektieren. Und letztendlich ist der Kurs des TSV 1860 München e.V. bestätigt worden. Wenn auch mit 60-40 der Stimmen insgesamt, wenn man das so mal ein bisschen gewichten möchte. Fakt ist aber auch, dass alle wichtigen Positionen des Verwaltungsrates aus der Pro-1860-Kategorie kommen. Das ist ein klares Votum gewesen. Alle diese Kandidaten sind durchgewunken worden, sind bestätigt worden. Oh, ja, also da gibt es erstmal nichts daran zu rütteln. Das ist so. Was aber auch klar ist, und das muss man auch wegschieben, finde ich, dieser Narrativ der schweigenden Mehrheit. Nein, das ist, also ich finde, für mich persönlich, das ist jetzt auch widerlegt. Das muss auch mal aufhören mit diesem. Das ist ein Terminus, der geht mir auf den Keks. Das sage ich auch ganz ehrlich, der geht mir gewaltig auf den Keks. Aber was diese Mitgliederversammlung auch gezeigt hat, dass es eben nicht, keine Ahnung, eine 90-prozentige Zustimmung zu einer Seite gibt und nur eine 10-prozentige zur anderen. Nein, die liegen näher beieinander. Das muss man natürlich, finde ich, auch konstatieren. Ja. Und die Wichtigkeit ist jetzt zu sagen, okay, das ist jetzt die Wahlentscheidung, die ist so gefallen. Und im besten Fall sind jetzt schaffen es die Amtsträger, die diesen Weg jetzt weitergehen wollen, mehrere Leute davon zu überzeugen, dass das der richtige Weg ist. Es muss Überzeugungsarbeit geleistet werden. Genauso diejenigen, die sagen, hey, ich finde das weiterhin nicht gut, dann muss man Überzeugungsarbeit in die andere Richtung leisten. Das aber auf sachlich, konstruktiver, respektvoller Ebene. Anders wird es nicht gehen. Aber dieses Ergebnis steht jetzt und das ist zu akzeptieren. Punkt. So, das war ein langer Monolog. Entschuldigung.
Anja schmunzelt.
Ja, ich habe an dem Monolog nichts anzufügen.
Ich eigentlich auch nicht.
Also es ist auch schon wieder so lange in meinem Kopf her und es war so ein Hin und Her und es hat mich alles genervt. Und
ja.
Ich bin einfach froh, dass so ein Haken hinter dieser Mitgliederversammlung ist. Egal, ob es jetzt so gelaufen ist, wie es ich mir hätte vorstellen wollen oder wie sich jemand anderes vorstellen wollen. Ich glaube, es ist einfach nur wichtig, dass es jetzt mal wieder ruhig ist.
Das ist die einzige, ja, die also, einzige weil große Erkenntnis einfach, aus dem Ganzen.
Wir sind einfach länger da als gute Zeiten, schlechte Zeiten. Und wir sind einfach nicht gescriptet. Und es ist einfach Daily Business, 19.40 Uhr, machst du die Glotze an, kommt gute Zeiten, schlechte Zeiten. Genauso ist es, wenn ich quasi 60 München google.
Es war am Ende, ich glaube, ehrlich gesagt, dass Hasan Ismail großen Anteil an diesem Wahlergebnis hatte, nicht an den 40% oder dass es so viel Stimmen waren für das Bündnis 1860, sondern dass es so wenig waren am Ende, weil er denen echt einen Bärendienst erwiesen hat mit seiner Roadshow, die er da gemacht hat durch die bayerischen Dörfer. Und er hat sich ja öffentlich sehr stark auf die Seite des Bündnisses geschlagen, was dem Bündnis ja offensichtlich gar nicht so recht war, weil er sie damit politisch aufgeladen hat, was die ja eigentlich nicht wollen, zumindest laut deren Erklärung. Und am Ende haben wir dann, glaube ich, schon viele gesagt, naja, das sind Kandidaten von Ismaiks Gnaden, die wählen wir nicht. Ich weiß nicht, wie es ausgegangen wäre, wenn Ismaik sich rausgehalten hätte. Ich glaube trotzdem, dass Pro 1860 den großen, großen Teil der Verwaltungsräte gestellt hätte, weil sie einfach die besseren Argumente hatten und den seriöseren Wahlkampf betrieben haben. Aber ja, ich glaube schon, dass Ismaik da sich ein großes, großes Eigentor geschossen hat. Das wäre ja nicht das erste in seiner 60-Zeit. Ich hätte jetzt fast gesagt, er wird daraus lernen. Die Vergangenheit zeigt, er wird es nicht. Er wird Mittel und Wege finden, das umzudeuten für sich in Trumpscher Art und Weise. Ich bin relativ froh, dass er sich jetzt zurückgezogen hat und dass er das Ergebnis auch so akzeptiert hat, weil auch da hatte ich Bedenken, dass er sagt, naja, eben Stichwort schweigende Mehrheit und so. Es ist ruhig um ihn geworden, es wird ruhig um ihn bleiben die nächsten Wochen und Monate. Und ich hoffe.
Bist du denn so sicher?
Ich glaube, solange es sportlich einigermaßen läuft, wird er sich jetzt erstmal in seinen Kapuff verziehen. Und irgendwann, wenn es dann vielleicht mal eine Krise gibt, dann wird er sagen, ja, ich habe es euch ja gesagt und das ist alles der falsche Weg und wir verzwergen uns und die wollen hier keinen Profifußball bei Pro 1860 und so weiter und so fort. Er hat sich mit der Art des Wahlkampfes für mich völlig diskreditiert, weil er sagt zwar auf der einen Seite, ja, es geht nur miteinander und wir müssen jetzt endlich mal ein Klima des Miteinanders schaffen bei 60. Und im zweiten Moment steht er bei irgendeiner Fanversammlung irgendwo in Regen oder wo auch immer er war und tut das genaue Gegenteil und lästert und zieht über jeden her, der nicht bei drei auf den Bäumen ist und verbreitet Fake News in ich sag nur Turnhalle und so. Also es war einfach von vorn bis hinten komplett durchschaubar, was er betrieben hat. Populismus vom Feinsten und auch, dass er sich jetzt wieder relativ stark zurückgezogen hat, auch mit seinen Äußerungen, zeigt ja nur, dass er ja die große Chance jetzt gewittert hatte vor der Verwaltungsratswahl und jetzt ist die Chance vorbei und jetzt, ja mein Gott, dann schaut er sich jetzt das Ganze wieder aus der Ferne an und irgendwann, wenn sich wieder was ergibt, dann taucht er plötzlich auf wie Kai aus der Kiste und dann ist er so schnell auch wieder weg, wie er gekommen ist. Also für mich deswegen Shitshow, das ist eine intellektuelle Beleidigung gewesen, dieser Wahlkampf aus meiner Sicht, muss ich so hart sagen.
Es war irgendwann nur noch ein Kuddelmuddel. Seriosität ist tatsächlich das Stichwort, das mir da am meisten hängen bleibt. Das ist vollkommen richtig, Alex. Der seriöse Wahlkampf hat gewonnen.
Ja.
Ob man da jetzt inhaltlich dabei ist oder nicht, das steht auf einem komplett anderen Papier, aber das seriöse, argumentative oder die argumentative Seite hat gewonnen. Die seriöse, argumentative Seite hat gewonnen.
Ich bin mir relativ sicher, das Bündnis wird sich heute noch ärgern, weil die Gemengelage hätte es hergegeben, aus meiner Sicht, Bündniskandidaten in den Verwaltungsrat zu bringen. Ob das jetzt richtig oder falsch gewesen wäre, 60 wäre nicht vor die Hunde gegangen, wenn zwei oder drei vom Bündnis in den Verwaltungsrat gekommen wären. Brauchen wir jetzt nicht drum rumreden. Und die Gemengelage wäre da gewesen. Die Stimmung war, naja, angespannt. Viele haben gehadert, auch mit der Gesamtsituation. Deswegen ist es wäre, glaube ich, möglich gewesen. Gerade Martin Gräfer und so hätte bestimmt Chancen gehabt. Aber ja, ich glaube, dass sie sich da echt bei Hasan Ismail bedanken können, dass es so ausgegangen ist, wie es ausgegangen ist.
Was man Hasan Ismail zugutehalten muss, er hat schon auch dazu beigetragen, dass die Teilnehmerzahl so hochgegangen ist.
Das stimmt.
Also, ja, also das muss man, glaube ich, tatsächlich so festhalten. Ich weiß nicht, ob das ohne das Zutun von Hasan Ismail mit der Dauerpräsenz so gekommen wäre. Das
stimmt, ja.
Aber er hat das Ganze mit angestachelt. Das muss man ihm tatsächlich zugutehalten. Die Art und Weise, die war schwierig, Sag, ja. Ich versuche es mal vorsichtig auszudrücken, die war schwierig. Es war eine Dauerpräsenz. Grundsätzlich bin ich der Meinung, dass ein Tick mehr Präsenz von ihm schon auch in den letzten Jahren nicht schlecht gewesen wäre, mit wenn die Art und Weise stimmt. Ja. Sonst könnte auch ganz viel Raum für Spekulationen gegeben werden oder dem ist doch eh alles wurscht oder so. Ne? Also eine gewisse Präsenz, glaube ich, ist jetzt nicht so schlecht. Diese Überpräsenz, die war halt brutal.
Am Anfang fand ich es gar nicht so schlecht, weil er eben sich auch mit Leuten getroffen hat, die nicht seiner Meinung sind. Mit dem Löwenmagazin, mit 60er.de, mit, ich glaube sogar mit Pro 1860 Vertretern, oder? Also da war der Wille, zumindest nach außen hin da, sich auch andere Meinungen anzuhören und in den Austausch zu gehen. Aber mit zunehmender Dauer und je näher die Verwaltungsratswahl gerückt ist, desto mehr hat er dieses Miteinander und dieses Aufeinanderzugehen über Bord geworfen. Und am Ende war es halt, ja, das Gleiche wie immer irgendwie.
Ja, was richtig Gaga war, das war dieses Thema, warum hat 60 keinen jüdischen Fanclub? Das möchte ich jetzt gar nicht.
Aber das war im Nachhinein jetzt erst, oder?
Das kam danach noch, wo ich mir denke, das kommt einfach aus dem Nichts. Und das war von vorne bis hinten nicht nur schwierig, das war einfach nur irrsinnig in meinen Augen. Ich möchte hier keine Werbung betreiben, aber wir haben bei der AZ dann mal nachgehakt gehabt, ist da in irgendeiner Form was dran? Und die Rückmeldung war überall, es muss sich halt erstmal ein Fanclub gründen, das muss erstmal einer machen wollen, aber das heißt ja nicht, dass da niemand willkommen ist, ganz im Gegenteil. Sogar Maccabi München sagt, wir haben beste Verhältnisse, aus unserer Jugend wechseln auch Spieler darüber und wir machen gemeinsame Testspiele und das ist alles in bester Ordnung. Das war ein populistisches aus dem Nichts rauspoltern und auf eine Art und Weise, auf einem Terrain, das ganz dünnes Eis ist. Also da muss man wirklich sich ans Hirn langen und sagen, was will er damit
bezahlen? Todesbescheuert.
Also das wirklich, also abgrundtief bescheuert.
Das muss dieses Thema aufzumachen, das ist, dass man überhaupt auf diese Idee kommt, da muss man schon dann echt verzweifelt sein, glaube ich, oder keine Argumente mehr haben. Ich habe auch dann drunter kommentiert unter diesem Post. Normalerweise mache ich das nicht, bei Facebook halte ich mich sehr, sehr gerne raus aus Diskussionen, weil das eh zu nichts führt, aber in dem Fall, also, unfassbar, wirklich.
Bodenlos. So, mach mal vielleicht damit auf diesen Thema vereinspolitischen Deckel. Es sind jetzt klare Verhältnisse, der Verwaltungsrat ist konstituiert, es ist jetzt, wie es ist und damit wird gearbeitet, es muss jetzt einfach noch ein bisschen Ruhe eigentlich und Gott sei Dank rollt es auch der Ball schon wieder. Die Saisonvorbereitung hat begonnen und das ist sehr, sehr wichtig. Worauf wollen wir gucken, meine Lieben? Sollen wir gleich mal auf den Kader gucken, der jetzt das Löwentrikot trägt? Das neue Löwentrikot, das Heimblau. Anja, wir hatten es, glaube ich, so ein bisschen andiskutiert schon. Mir war es am Anfang fast ein Tick zu schlicht. Jetzt mittlerweile, je öfter ich es jetzt sehe und auch angezogen und so, doch macht schon was her. Das Auswärtstrikot ist halt einfach mal Holland auswärts, so ein bisschen, wobei ich das Dunkelblau sehr schön finde.
Eigenartig. Ich habe es ja gestern live gesehen in Schalding. Hat jetzt mit 60 eher wenig zu tun. Ich weiß nicht, worauf sich das Orange bezieht. Es gab mal, glaube ich, in der Bundesliga noch ein Trikot, das orange war oder zumindest orange Elemente hatte. Aber es war auch keine Saison, wo man sagen muss, da muss man eine Hommage machen an diese Saison 2001, 2002. Keine Ahnung, wann das war.
Die Farbe gab es einfach noch.
Ja, die waren noch da. Ja,
wahrscheinlich.
Die waren noch da.
Restposten im Nike Outlet.
Aber was ich sagen muss, ich fände, der Blauton ist ja in Ordnung, aber macht doch diese orangen Abzeichen in hellblau. Dann sage ich, dann ist es ein grandioses Auswärtstrikot.
Ja.
Aber gut, verstricken wir uns nicht.
In weiß.
Ja, oder so.
Ja, genau. Ja.
Aber vielleicht machen sie orange. Es wird nicht so verfärbt vielleicht, wenn du es in die Wäsche machst.
Ach so.
Du denkst
wie so ein heller Ton. Ja, ja.
Okay.
Müsste man jetzt Norbert Stegmann fragen, was der dazu sagt.
Ja. Aber wir wollten über den Kader sprechen. Es hat ja noch mal ein bisschen was getan. Seit 8 Wochen. Und man kann, glaube ich, sagen, wir haben eine rundum erneuerte Löwenmannschaft. Da hat sich extrem viel getan. Gehen wir mal ganz kurz so fliegen wir mal kurz über die Abgangseite nochmal drüber. Ich glaube, da ist jetzt kein Abgang dabei gewesen, der einen so wirklich überrascht hat, tatsächlich mit Blick auf auslaufende Verträge. Schade, in Anführungszeichen jetzt, schade ist der Abgang von Michael Glück, aber der ist wenigstens finanziell noch vergütet worden. Das war auch notwendig, glaube ich. Das war dann so der Kosten-Nutzen-Faktor. Nächstes Jahr wäre der Ablöse frei gewesen. Ist so, dass die auslaufenden Verträge von Finn Lagmacher, Manso, Orotagba, die haben neue Vereine gefunden, jeweils in der zweiten Liga. Albion Venezia ist zu Viktoria Köln. Das war, also, dass der in der Liga nochmal untergekommen ist, super. Aber das bei 60 hat nicht funktioniert. Fabian Greilinger finde ich schade, bei Wien Wiesbaden untergekommen. Milos Zocic ist, das war schon klar. Julio Schmidt zu Türkgücü in München, Joel Schwarz bei Osnabrück. Das ist ja zumindest näher an der holländischen Heimat. Er ist zwar noch nicht wieder in der holländischen Heimat, aber er ist nah dran. Niki Lang bei Sandhausen, das hat mich so, das fand ich doch ein bisschen überraschend, dass da der Weg nicht weitergegangen ist. David Richter auch zum VfL Osnabrück. Torpositionen müssen wir, glaube ich, nachher nochmal ganz kurz andiskutieren. Sehr schade, Tim Rieder, da hat man sich nicht einigen können auf eine Vertragsverlängerung zu verminderten Bezügen. Dann gab es viele Missverständnisse, die einfach ja, beendet wurden. Dazu zählt ein Sead Güler, ein Erol Celolahu, Valmir Soleimani, Manfred Starke, ja, hinten raus auch so ein bisschen, dem hätte ich vielleicht noch so ein Jahr zugetraut, aber da hat man sich auch getrennt. Philipp Steinhardt, das hat sich angedeutet, Niklas Tarnath war ab der Winterpause abgemeldet, das haben wir als Missverständnis schon tituliert, Kahn Kurt ist weg, der Venseur ist weg. Und Abdenigo Nankishi und Kilian Ludewig, bei den beiden sind die Laien zu Ende gegangen. Da war jetzt der große, das ist große Ausrufezeichen oder der große Schock ist eigentlich ausgeblieben. Würde ich jetzt mal so konstatieren.
Ja.
Umso spannender war es dann, was tut sich auf der Neuzugangsseite und da hat sich einiges getan. Der Kader ist aber kleiner geworden, Gott sei Dank, weil das war ja eigentlich ein großes Problem, auch ein Kostenfaktor.
Ja.
Aber da ist viel passiert, von dem ich ehrlicherweise auch nicht gedacht hätte, dass es passiert, so ein bisschen. Also scoutingmäßig, es liest sich zumindest vertrauter von den Namen her im Vergleich zur letzten Saison, um es mal vorsichtig auszudrücken. Es klingt stimmiger, weniger Wundertüte. Es ist schon immer noch ein bisschen Wundertüte, weil es eine neue Löwenmannschaft ist. Aber irgendwie wirkt das mehr gezielt zusammengestellt.
Ja.
Könnte daran liegen, dass eine sportliche Leitung da ist, also ein expliziter Kadermensch in Christian Werner. Das ist definitiv kein Nachteil. Aber wenn wir es jetzt mal so ein bisschen überfliegen, also wir gehen jetzt einfach mal der Liste nach durch, wie es ja bei der Transfermarkt.de aufgelistet ist. Raphael Schiffer, relativ frisch dabei, da ist sogar eine kleine Ablösesumme geflossen an den Wolfsberger AC. Letztes Jahr ausgeliehen an die Spielvereinigung Unterhaching, also akklimatisieren in Großraum München muss der sich nicht mehr und an die Liga auch nicht. Das ist schon 24 Jahre Innenverteidiger, würde ich schon auch zu den Ausrufezeichen zählen, diesen Transfer.
Für mich, ich habe ihn gestern in Schalding spielen sehen, richtig gut, richtig guter Innenverteidiger und sogar, Jesper Verlaat trägt die Kapitänsbinde, aber Schifferl war der, der die Kommandos gegeben hat von hinten raus. Eigentlich der, ja, für mich der Abwehrchef, zumindest in diesem Spiel. Verlaat hat sich relativ zurückgehalten kommunikativ und Schifferl hat sehr viel kommuniziert und war auch der aktivere Innenverteidiger, der Verlaat, Felsen der Brandung hinten und Schifferl hat sich öfter mal auch nach vorne eingeschaltet. Ist, glaube ich, auch sein Auftrag. Kann was am Ball. Das könnte ein richtig guter Fang gewesen sein, aus meiner Sicht. Und dann hast du ja Max Reintaler noch dazu. Das ist eine Innenverteidigung. Boah, kann sich sehen lassen.
Max Reintaler, ich glaube, also ich bin wirklich gespannt, was da für eine Kombination rauskommt. Agiros Yannikis hat ja so ein bisschen durchblicken lassen, er würde jetzt nicht ausschließen, mit drei Innenverteidigern auch zu spielen. Das würde 60 Hitten noch ein bisschen unausrechenbarer machen. Es ist ja auch die Kapitänsfrage, Stand Montagabend, 15.07. noch nicht final entschieden. Der Amtsinhaber ist Jesper Verlaat, aber wir wissen auch, dass in einem Team, das nach Leistungsprinzip aufgestellt und zusammengestellt ist, da ist auch ein Kapitän nicht unumstößlich. Also ich denke, auch da wird sich Jesper Verlaat seinen Platz erkämpfen müssen. Und
natürlich.
Ich würde auf gar keinen Fall ausschließen, dass auch das Innenverteidiger-Duo Schifferl-Reintaler heißen kann.
Ich würd Schifferl auf jeden Fall setzen. Er hat gestern auch als einziger mehr als 45 Minuten gespielt. Das kann auch sein, vielleicht wollte Janikis noch mehr von ihm sehen oder so. Aber der hat gute Karten, glaube ich, für die Startelf am ersten Spieltag. Stand jetzt, klar, kann noch viel passieren.
Das ist eine ganz spannende Defensivlage, ehrlicherweise. Gehen wir mal bei Walter. Der nächste in der Liste ist Fabian Schubert. Für mich noch so ein großes Fragezeichen, so ein bisschen. Der Österreicher, der kam ja vom FC St. Gallen, Mittelstürmer, 29 Jahre alt. Da bin ich einfach neugierig, tatsächlich, wie er sich einfügt. Es hat sich ja in der vordersten Sturmreihe hat sich ja noch mehr getan, kommen wir ja noch drauf. Für mich ja das große Fragezeichen tatsächlich. Da bin ich einfach neugierig, weil ich nicht genau weiß, wie sich das einfügen wird. Das kann super funktionieren, das kann aber auch wackelig sein. Weiß ich nicht.
Ich habe
in FC St. Gallen zu wenig gesehen.
Ja, wenig bis gar nicht, ehrlich gesagt. Ich kann nur sagen, ich habe ja gestern nach dem Spiel so ein bisschen, ich bin abseits gestanden am Feld und habe so ein bisschen beobachtet, wie die Spieler mit den Fans umgehen, wenn sie Selfies machen und so. Und da war Schubert echt einer, der positiv hervorgestochen ist. Wirklich sehr, sehr sympathisch und immer mal einen lockeren Spruch noch auf den Lippen. War jetzt keine lästige Pflicht für ihn, da Autogramme zu schreiben oder Fotos zu machen, sondern wirklich, ja, aufgeschlossen, interessiert. Guter Typ, glaube ich. Fußballerisch kann ich nichts dazu sagen. Ich glaube, ich geht es Anja ähnlich.
Ich habe gar keine Ahnung bei dem. Ich habe mir das mal durchgelesen. 3 Treffer und eine Vorlage in 23 Partien muss das in der letzten Saison gewesen sein. Ist jetzt.
Also liest sich jetzt erstmal für einen Stürmer jetzt eher nicht ja. So, aber wir wissen, aber was haben wir immer über für einen Lakenmacher gesagt?
Lassen wir ihn doch erstmal ankommen.
Erstens ankommen lassen. Zweitens. Es geht auch darum, Wege aufzuzeigen, Wege, Räume reißen, Laufwege, Ball tropfen lassen. Ne? Also deswegen alles erstmal ankommen.
Und österreichische Stürmer bei 60 entweder voll eingeschlagen oder kompletter Flop. Also dazwischen gibt es eigentlich nichts.
Relativ wenig,
ja. Bin ich gespannt, was da kommt.
Ein neues Kapitel österreichischer Sturm bei 60.
Ich hoffe, kein zweiter Martin Pusic.
Nee. Also ich glaube, da muss viel passieren, dass das nochmal zustande kommt, aber da bin ich sehr, sehr guter Dinge. Tore Jakobsen ist auch da und das ist für mich ein absoluter Ausrufezeichen-Transfer von der SV Elversberg rüber gelotst. Da scheint 60 ja schon sehr früh an ihm dran gewesen zu sein und dadurch den einen oder anderen weggegrätscht zu haben. Und da muss ich sagen, Chapeau, das ist für mich vielleicht zusammen mit, ja, ist immer so ein bisschen schwer, den Königstransfer so ein bisschen rauszuklamüsern, vor allem, wenn so viel passiert. Aber der ist mindestens in Top 3.
Für mich der Top-Transfer. Ein absoluter, auch gestern hat er die erste Halbzeit gespielt und er ist einer, ja, der klassische, so ein bisschen Box-to-Box-Spieler, lässt sich tief fallen zwischen die beiden Innenverteidiger im Spielaufbau, verteilt dann den Ball und geht dann selber in Richtung gegnerischen 16er. Also der ist schon echt ein Dreh- und Angelpunkt im Spiel, schon jetzt, und wird bestimmt ein zentrales Element werden bei 60. Kommt man gar nicht drum rum um ihn.
Also da habe ich mir auch gedacht, richtiges Ausrufezeichen. Aber ich weiß, also ich würde dir zustimmen mit absolutem Top-Transfer, wenn bei einem nicht so viel Sympathie in der Geschichte wäre. Ja,
okay. Ich weiß, was kommt.
Ja, ich ahne, worauf das rausläuft. Der nächste ist David Philipp, Viktoria Köln. Der Name ist ja schon relativ früh durch die Medien auch gegeistert, hat sich als wahr herausgestellt. 24 Jahre alt, offensives Mittelfeld. Wenn man ihn auf dem Platz gesehen hat bei der Viktoria, dann war das schon sehr, sehr fein. Er ist halt verletzungsanfällig gewesen und da ist jetzt ein bisschen die Frage, wie schnell kommt er auf das Level und kann er dieses Level auch halten? Bin ich neugierig. Aber grundsätzlich von der Veranlagung, glaube ich, kann der zentralen Offensive sehr, sehr gut tun.
Ich glaube, dass der auch schon gut in München angekommen ist.
Glaubst du oder weißt du?
Ich habe mich nicht geoutet, wer ich bin und dass ich einen Löwen-Podcast habe. Aber ich habe ihn durch München schlendern sehen mit Max Reintaler zusammen. Da bin ich mir relativ sicher, dass sie an einer Ecke im Univiertel standen und sehr viel Spaß hatten. Das hat sehr sympathisch ausgeschaut und da habe ich mir gedacht, oh, wenn die sich schon so gut verstehen, dann ist der auf jeden Fall schon angekommen und dann kann das doch ein gutes Ding werden bei uns.
Okay, fruchtbar. Einer, der eine richtig starke Saison gespielt hat in der dritten Liga, obwohl sein Team abgestiegen ist, ist Tunay Dennis. Für mich eigentlich der beste Spieler des HFC, der da herausgestochen ist und auch selber, wenn man sich seine Zahlen anschaut, eine richtig starke Saison gespielt hat. Mhm. Aber er konnte es halt alleine dann auch nicht mehr wuppen. Und ja, das ist eine höchst spannende Personalie. Also er ist mit seinen 30 Jahren durchaus auch schon erfahren. Und ich bin gespannt, wie er, ich sag mal, Halle ist ja auch ein emotionales Umfeld. Klar, ist nochmal was anderes als 60, aber ich glaube, dass der mit Herzblut umfällt, da hat er ein ganz gutes, einen soliden Sockel, würde ich jetzt mal behaupten.
Ja, und übrigens der älteste Spieler im Löwenkader mit 30 Jahren, Stand Montagabend. Wir wissen ja nicht, wer noch dazukommt.
Zwinker, da könnte noch was passieren,
aber,
ja.
Stand jetzt mit 30 Jahren der älteste Löwenspieler im Kader. Zeigt natürlich auch, wo die Reise hingeht in Sachen Jugend und Nachwuchs einbinden.
Das ist mir tatsächlich noch gar nicht aufgefallen.
Ich habe es gestern studiert. Ich habe Christian Werner interviewt am Rande des Spiels und habe mich natürlich ein bisschen vorbereitet. Und da ist mir das auch ins Auge gestochen. 30 Jahre ältester Spieler ist bemerkenswert.
Eine Ansage.
Jetzt sind wir schon so weit, jetzt sind die, na wobei ich bin noch unter 30, Stand jetzt, aber jetzt sind wir schon so weit, dass der älteste Spieler in dem Kader einer Mannschaft jünger ist als man selber, dann ist, ja, dann merkt
willkommen
man, dass
es dahin geht. Willkommen in unserer Welt, Alex, das hatten wir vor ein paar Jahren schon, aber gut. So, und ich glaube, jetzt kommen wir zu dem Spieler, wo Anja sagt, das ist mein Königstransfer, das ist Patrick Hopsch.
Ja.
Das ist auch für mich auch ja Top-3-Transfer. Über seine Quote müssen wir nicht reden. Er wollte zu 60, er hat die Vergangenheit mit seinem Vater, er hat jetzt dieselbe Rückennummer. Das ist ein rundes Bild. Und jetzt kann man nur hoffen, dass das Emotionale mit dem Sportlichen Hand in Hand geht. Nicht, dass es so Anlaufschwierigkeiten gibt wie bei Stefan Lex. Dem dann so dieses, ich möchte das unbedingt und das ist jetzt mein Verein und da habe ich ja Geschichte damit, dass das nicht zur Bürde wird.
Ich habe nicht das Gefühl bei ihm.
Ich glaube es auch nicht, aber das steht so ein bisschen im Raume. Das ist ein Gedanke, der einfach hier hinten bei mir drin ist.
Hm. Ich finde, also ich habe da überhaupt keine Bedenken. Ich meine, er funktioniert, er macht seine Tore in der Vorbereitung und er wirkt auch nicht so, als würde ihn das besonders belasten, dass er jetzt der zweite Hopsch im Löwentrikot ist und plötzlich der große Hoffnungsträger und auch Sympathieträger ist, da ist er, glaube ich, auch gefestigt genug, um das zu wuppen in den nächsten Wochen.
Nee, bei ihm ist es irgendwie, ich glaube, es ist auch wie so ein normaler Beruf. Wisst ihr, jeder hat doch so seinen Traum in seiner Berufsding. Was möchtest du machen? Was willst du erreichen? Und ich glaube, er hat halt schon in seinem Kopf immer gehabt, mein Traum ist auf jeden Fall für 60 München mal aufzulaufen. Und wir haben ja gesehen, was der macht, macht er mit Hand und Fuß.
Und er hat sich ja auch,
Ding.
Er ist ja auch nicht den klassischen Weg gegangen. Er hat sich ja von unten hochgekämpft. Ich weiß gar nicht, wo war vorher, bei Lübeck und irgendwo in der Regionalliga Bayern.
War der in der Bayreuth?
Bayreuth. Ja, ich glaube schon, ja. Also er ist nicht den klassischen Profiweg gegangen und er hat sich diesen Traum, wenn er ihn denn hatte, ich gehe davon aus, einfach hart erarbeitet über Jahre und jetzt ist er da, wo er mutmaßlich sein wollte. Das ist eine perfekte Konstellation.
Ja.
Ja, also ja, es war bei Reut, aber wenn man sich seinen Weg so da anguckt, ich gehe mal wirklich von unten durch. TSV Ochenbruck, BSC Woffenbach, SC Feucht, dann Nürnberg, dann noch nochmal Feucht, dann Seligenporten, Bayreuth, Lübeck, ja. Haching, jetzt 60. Also das ist für mich das Synonym eines Hochkämpfens.
Ja, das ist einer, der für seinen Erfolg arbeitet und einsteht.
Und das merkst du ihm auch an. Und du merkst ihm auch an, dass er eben nicht aus dem NLZ kommt und nicht aus dem Profibereich, sondern sich einfach da hart reingekämpft hat über Jahre, weil er einfach, ja, ist ein authentischer Typ und auch das gestern auffällig sehr, sehr nahbar und sehr, ja, einfach ein normaler Mensch. Also andere Profis sind auch normale Menschen, aber er wirkt einfach, als würde er das ja als großes Geschenk annehmen, was ihm da jetzt widerfahren ist, dass er für 60 spielen darf. Und das ist sehr sympathisch.
Der nächste ist wieder einer für die Mittelstürmerposition. Das ist Maximilian Wolfram, der kommt vom SC Verl. 27 Jahre alt. Da bin ich jetzt mal gespannt. Den sehe ich so ein bisschen als Herausforderer von Hopsch und Schubert. Einfach nur nominell. Sehe ihn aber jetzt nicht zwangsweise in Reihe 2. Also es gibt so viele jetzt positiv gesehene Fragezeichen einfach so, weil ich sehe einfach ganz, ganz viele Konstellationsmöglichkeiten dieser Mannschaft. Klar geht man jetzt grundsätzlich wieder vom 4-2-3-1 zum Beispiel aus. Ich könnte mir aber ein 4-4-2 tatsächlich mit den Spielern durchaus auch vorstellen.
Aus gestern auch in der ersten Halbzeit. Hopsch und Wolfram nebeneinander.
Dann haben wir das Thema noch mit den drei Innenverteidigern. Im Long Run würde ich jetzt grundsätzlich auch nicht ausschließen. Ich glaube, das ist aber einfach etwas, was ich jetzt zeigen muss. Und das ist die ganz große Aufgabe von Algirios Yannickis, da so die Balance zu finden. Und ich glaube, diese Variabilität, er will eine Variabilität. Die Frage ist nur, was ist dein Grundgerüst? Und was ist wie stimmig? Und ich schätze Agirus Yannickis auch so ein, dass es einer ist, der den Kader dann so liest, dass er sagt, okay, ich habe zwar meine Philosophie, aber wenn ich erkenne, dass die Konstellation des Kaders, die ich habe, zu einem anderen System ein bisschen besser passt, dann schätze ich ihn so ein, dass es jemand ist, der sagt, okay, dieses Stellschräubchen drehe ich. Deswegen ja. Kleiner Exkurs jetzt anhand von Maximilian Wolfram. Der natürlich jetzt auch also vom SC Verl zu 60 München, das ist mein Surrounding-Wechsel.
Ja.
Also spannend, sehr spannend. Tim Danhoff, neuer Rechtsverteidiger, kommt von Erzgebirge Aue, der auch Drittliga erfahren. Auch so einer, wo ich sage, ja, das kann gut passen. Kommt auch von einem emotionalen Umfeld in ein anderes emotionales Umfeld. Und ja, mit 27 auch bestes Fußballeralter. Also das, da ist jetzt kein alternder Akteur geholt worden. Und das haben wir jetzt schon angedeutet. Das ist auch ein großer Unterschied zum vergangenen Jahr.
Stand Montagabend, ich sag's nochmal.
Stand Montagabend, ja, wie gesagt, wir reden gleich nochmal drüber. Ich würde tatsächlich in dem Zusammenhang gleich noch eins weiterspringen zum neuen Linksverteidiger Florian Beer. Der ist ausgeliehen vom VfL Osnabrück. Finde ich eine ganz spannende Personalie, die mich tatsächlich am Anfang auch so ein bisschen mit Fragezeichen zurückgelassen hat. Und zwar gar nicht so sehr vom Talent Florian Beer. Gar nicht mal so sehr. Nur mein erster Gedanke war, da kommt VfL Osnabrück ist abgestiegen. Dadurch hast du immer einen gewissen Aderlass im Kader. Wenn du wieder angreifen möchtest, dann bindest du ja vor allem Jungs, wo du sagst, hey, die sind da und die können wir weiterentwickeln, haben ein Können. Und da hätte ich jetzt beim Bauchgefühl gesagt, so ein 21-jähriger Verteidiger, wenn ich den dann zum Ligakonkurrenten ausleihe, dann hat ne, also das hat so ein bisschen so eine komische Gemengenlage. War zuerst mein erster Gedanke. Wenn du den Kader von Osnabrück insgesamt so anguckst, okay, ich glaube, die können sich das schon auch leisten. Spannend. Bin gespannt, ob er sich links hinten festspielen kann. Ich weiß nicht, Alex, hast du ihn gesehen?
Ich habe ihn gesehen, ja, hat auch die erste Halbzeit gespielt, war da, ja, es lief viel über links tatsächlich, über seine Seite. Hat mir ja, eigentlich ganz gut gefallen. Konnte aber jetzt nicht sagen, ob ich in der Startelf sehe oder ja, völlig indifferent momentan noch. Aber war eine solide Leistung aus meiner Sicht.
Und wenn wir dann weiterblicken, dann sind es vor allem Spieler, die hochgezogen wurden. Also Lukas Reich ist hier nochmal aufgelistet, aber der war ja letztes Jahr ja schon mit den ersten Einsätzen. Da hat er mal Sean Dulic, wir haben Iron Avcia, Raphael Ott und damit ist der
Raphael
Kader.
Ott, übrigens da noch kurzer Einschub, der hat gestern für Szenenapplaus gesorgt, er ist spät gekommen und hat aber dann gleich eine wirklich gute Aktion gehabt, da glaube ich drei oder vier Schaldinger ausgetanzt im 1 gegen 1 und dann aus, ja, ich glaube so 18 Metern zentrale Position abgezogen und satt die Querlatte getroffen. Das war, ja, da hat es erst, haben ein paar Schaldinger-Fans auch Applaus geklatscht, also war der hat Bock zu zocken, wie man so schön sagt.
Auch
als
das
Berufsjugendlicher.
Kann, ja, das kann aber auch, sowas kann einer Mannschaft eigentlich auch nur gut tun. Das ist der Überblick jetzt über den neuen Kader. Ich glaube, dass das Thema, was wir in der letzten Saison, also vor der letzten Saison schon andiskutiert hatten, was sich aber auch wie so ein bisschen wie ein roter Faden durch die Saison gezogen hat, das Stichwort Identität. Wir kommen auf einem ganz anderen Level in die neue Saison als vor einem Jahr, trotz eines erneuten Umbruchs, ja. Weil es stimmiger ist, weil mir Identität von unten in den Kader gespült wird, weil jemand wie ein Patrick Kopsch kommt und sofort Identität stiften kann. Das ist emotional eine andere Ausgangslage. Und ich wage zu prognostizieren, selbst wenn der Start erstmal holprig ist, hat diese Mannschaft mehr Kredit als die, die es in der letzten Saison hatte.
Ja, weil du natürlich jetzt auch aus einer Situation kommst, wo alles, was besser als Platz 15 ist, erstmal eine Steigerung ist. Das ist ja auch, ja, macht es vielleicht ein bisschen einfacher.
Das gehört zur Wahrheit dazu.
Christian Werner sagt,
ist tiefgelegt.
Ich habe Christian Werner gestern auch gefragt, ruft man denn oder wird man sich irgendwann dazu hinreißen lassen, ein Saisonziel auszurufen? Dann hat er gesagt, was er jetzt seriös sagen kann, ist, dass man besser sein will als letzte Saison. Und das nach dem Saisonziel wird man wahrscheinlich ja, erstmal ein paar Monate arbeiten. Und bin ich guter Dinge, dass das klappen wird. Aber es macht das Erwartungsmanagement natürlich leichter, wenn man sagen kann, hey, wir waren letztes Jahr 15., wären fast abgestiegen. Jetzt schauen wir doch mal, wo wir hinkommen. Wir haben eine junge Mannschaft, wollen den Nachwuchs einbinden, gibt uns doch ein bisschen Zeit. Also das kannst du argumentativ natürlich viel leichter verkaufen, als wenn du zweimal Vierter warst zum Beispiel und alle erwarten, dass du jetzt den großen Schritt machst. Deswegen, die Gemengelage macht da durchaus Hoffnung aus meiner Sicht.
Anja, wie geht's dir? Stichwort Identität, Gefühl.
Also für mich sind ja schon so ein, zwei gegangen, die ich schon gerne in unserem Trikot gesehen habe und die ich schon so als Kämpfer gesehen habe, so, und Identität, also Rieder und Starke halt auch.
Bei mir war es Freilinger.
Bei mir.
Ja, weil es eigentlich schon so zwei Kämpfer waren, so. Aber dann quasi mit dem Hopsch-Transfer und so, das war dann schon so ein Fingerzeig in die richtige Richtung. Und jetzt musst du es dir natürlich erstmal anschauen. Also ich sage das ja öfter und jetzt schauen wir mal an, was wir für Abgänge haben und was für Neuzugänge haben, bis sich so ein Kader wieder findet. Die Saison geht gleich los, August ist schon bald. Im Grunde braucht so ein Kader eine Hinrunde, bis der auf Vollmontur läuft. Also den Aufschub muss man ihnen im Grunde geben bei so vielen Neuzugängen.
Das hat auch ja Nikis gestern gesagt, wir müssen noch eine Mannschaft werden. Also gar nicht so, weil man sich persönlich nicht verstehen würde. Nee, da passt wunderbar. Aber auf dem Platz,
ja, das dauert.
Um Automatismen sich einspielen zu lassen, reicht einfach eine sechswöchige Vorbereitung nicht. Das stimmt natürlich. Aber ja, Nikis und auch Werner haben gesagt, man ist sehr weit für den Zeitpunkt der Vorbereitung und man ist voll im Soll, was die Erwartungen angeht. Und ja, die Mannschaft macht auch den Eindruck, als würde sie schnell lernen und schnell sich anpassen.
Ja, spannende Gemengelage auf jeden Fall. Und wie gesagt, ich glaube, dass es von der Identität und von dem Gefühl schon ganz woanders ist als zum selben Zeitpunkt im Vorjahr. Und dass die Mannschaft schon deutlich finaler jetzt zusammengestellt ist. Vor allem, weil eine Position jetzt, Stand Montagabend, ist es ja noch ein sehr hartes Gerücht. Aber man kann davon ausgehen, dass wenn wir am Mittwoch hier in euren Podcatchern landen, dass das Thema durch ist und wir reden über die Torhüterposition. David Richter ist ja gegangen nach einem Jahr, was ich persönlich sehr, sehr schade finde, weil ich ihn als wunderbaren Herausforderer von Marco Hiller empfunden habe, die sich nichts geschenkt haben. Es war egal, wer im Tor gestanden ist, das war eine Bank. Und dadurch fand ich auch Marco Hiller wieder stärker, weil er gefordert war. Marco Hiller ist immer dann am stärksten, wenn er einen starken, ich sag's mal provokativ, Widersacher hat.
Ja,
der
ist
ihn
ja okay.
Hochpusht. Ja, es gibt Spieler, die brauchen das gar nicht so, weil die halt von der Selbstüberzeugung schon so da sind. Und es gibt welche, die brauchen das ein bisschen mehr. Bei Marco Hiller
habe ich
den Eindruck, er braucht
immer,
dann mehr.
Ich glaube, es wird immer gebraucht. Es gibt so viele Spieler, die sagen, ich brauche kein Backup auf meiner Position. Ich spiele befreiter auf und besser. Mir kann das keiner erzählen. Ich bin jeder muss on fire sein, wenn es da einen zweiten gibt, weil jeder will verdammt nochmal spielen und muss sich dann nochmal mehr um sich selbst bemühen und kann sich aber auch von seinem Nebenmann was abschauen. Warum könnte der Trainer jetzt auf den setzen? Und das pusht ein ganzes Team nach vorne. Also für mich ist das adäquat immer der Fall.
Wie gesagt,
ich glaube auch keinem, der es mir anders erzählt.
Wie gesagt, David Richter hat Marco Hiller sehr, sehr gut getan. Ich finde es schade, dass er geht. Ich fand auch, dass David Richter gut zu 60 gepasst hat. Man hat sich darauf verständigt, dass David Richter künftig für den VfL Osnabrück spielt. Das heißt, 60 brauchte definitiv nochmal einen Keeper. Und das ist auch kein Affront gegen den jungen Erion Avdija. Oder Avdija, Entschuldigung. Der ist 19 Jahre jung. Also der muss noch lernen. Das heißt, da musste noch was getan werden. Und es wird... sage ich jetzt einfach mal,
ohne dass es heute... Es wird sich was getan haben, Futur 2.
Genau, es wird Futur sich was getan zwei. Haben.
Alex!
Sehr, sehr schön. Bildungsauftrag. René Vollert. Und das ist ein Ausrufezeichen-Transfer, der jetzt über die letzten Wochen auch so ein bisschen hingezogen hat, weil die Gemengenlage natürlich schon sehr, sehr speziell ist. René Vollert wäre ja dann der Dritte, der letztes Jahr in Hachen gespielt hat und jetzt an der Grünwalder Straße aufschlägt. René Vollert... für mich die personifizierte, René Vollert, für mich die personifizierte Erfahrung der dritten Liga, die personifizierte Erfahrung, was Münchner Fußball mittlerweile langsam angeht, auf der Torhüterposition. Der ist 34 und ja, der war in dem, im letzten Jahr, für, war er einer der Top 3 Keeper in dieser Liga. Ich glaube, der hat mit, ich glaube, die zweitwenigsten Gegentore, also beziehungsweise die zweitmeisten weißen Westen, glaube ich, gehabt. Ein wahnsinniger Anführer, ein wahnsinniger Rückhalt und das ist schon Wahnsinn. Und wenn man bedenkt, dass René Vollert ja in Haching eine ganz spezielle Rolle auch hatte, Trainer der Torwartakademie, Nachwuchskoordinator auf der Torhüterposition, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, und Stammkeeper, er sollte dann quasi seinen eigenen Nachfolger mit aufbauen, mit Konstantin Heide, quasi so ein bisschen Hand in Hand gehen. Das war ja ein ausgeklügeltes System, nur irgendwie ist da ein bisschen Sand ins Getriebe gekommen. Und man muss dazu sagen, René Vollerts Vertrag bei Haching wäre jetzt noch genau ein Jahr gelaufen. Man hat sich bisher noch nicht darauf verständigen können auf eine Verlängerung. Und dass ein René Vollert sagt, ja Moment einmal, wenn ich da noch nicht weiß, nächstes Jahr, wie es mit mir weitergeht und ich quasi jetzt schon ins zweite Glied rücke und Konstantin Heide die neue Nummer 1 wird und ich muss dann danach erstmal schauen, was mit mir passiert, ja, dann muss ich aber Eigenwerbung betreiben, dann muss ich in den Konkurrenzkampf gehen, finde ich eine absolut valide Herleitung der Gesamtsituation. Und dass das bei 60 dann auch nicht unregistriert bleibt, finde ich nachvollziehbar. Wenn es denn jetzt so kommt, und wir gehen Stand Montagabend ganz stark davon aus, dann ist das ein krasser Transfer. Es wird eine Ablösesumme im niedrigen sechsstelligen Bereich fließen. Und René Vollert, ich bin jetzt mal gespannt, was da für eine Vertragsdauer dann da drin steckt bei 60. Aber ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass es wahrscheinlich nicht nur ein Jahresvertrag ist. Aber dann ist René Vollert einer, der will spielen. Mhm. Der will dann spielen. Dann haben wir eine Wahnsinn...
Der hat das Messer zwischen den Zähnen.
Ja, der kommt dann mit einer dicken Krawatte, will spielen und wird sich mit einem Scheißdreck einfach nur auf die Bank setzen. Der will spielen. Wir haben einen offenen Konkurrenzkampf dann auf der Torhüterposition. Man sagt ja immer, oder man liest ja gerne immer Marco Hiller, der Keeper der Kurve, und dass er sich dann grundsätzlich gegen alle seine Kontrahenten auch wieder durchgesetzt hat. Ja, ist richtig, grundsätzlich. Aber wenn René Vollert kommt und es dazu kommen sollte, dass er die Nummer 1 ist, weil es sich Agirios Yannickis so dafür entscheidet, dann muss da Rückendeckung da sein. Es muss immer das Leistungsprinzip gelten. Mhm. Immer. Ganz ehrlich, ich glaube, emotional gesehen hätte Fabian Greilinger auch die letzten 3 Jahre durchspielen können.
Klar.
Es ist nur ein Beispiel. Ja. Und da geht es nicht um Verdienste eines langjährigen Löwen, der auf dem Weg ist, einer der Rekordlöwen zu werden. Damit hat das überhaupt nichts zu tun. Aber man muss es runterbrechen können. Es ist immer noch Profifußball. Und ja, die Meriten, die man sich erarbeitet, erspielt hat, hoch ansiedeln. Dankbarkeit ist etwas ganz Schwieriges im Profifußball. Ich finde, das muss auch gelebt werden. Es darf auch nie vergessen werden. Dankbarkeit und was erreicht wurde. Aber es steht auch, es gilt immer der Status quo. Und ich hoffe sehr, dass dieses Denken dann im Löwenkosmos auch stattfindet. Sollte es so kommen. Wenn es nicht so kommt, dann ist es wurscht. Aber es besteht realistisch die Möglichkeit, dass die neue Nummer 1 in dieser Saison Leni Vollert heißt. Und wenn das so ist, dann muss da volle Rückendeckung da sein.
Können wir eins ausmachen, Flo? Wenn der Transfer durch ist, könnt ihr in der Abendzeitung in Anlehnung an den inoffiziellen deutschen EM-Song die Zeile machen, Vollert losgelöst? Wenn nicht, dann mache ich es als Folge.
Aber ganz unten, powered by Alex.
Ja.
Das wäre schon schön.
Schauen wir mal.
Vollert losgelöst von der Spielvereinigung.
Ja, von der Spielvereinigung.
Das passt rein schematisch nicht. Naja, egal.
Ja.
Was wollte ich sagen? Ich bin gespannt. René Vollert, wie du sagst, er ist natürlich keiner, der sich einfach auf die Bank setzt. Und du holst dir natürlich einen Konfliktherd in den Kader, möglicherweise. Weil du kannst, also es kann ja auch sein, dass sich Marco Hiller nach dem Leistungsprinzip durchsetzt. René Vollert das Leistungsprinzip aber nicht anerkennt, weil er sagt, ich bin René Vollert und ich spiele immer. Schwierig, da war David Richter natürlich der einfachere Charakter, glaube ich. Aber hast du ja auch angesprochen, Vollert schon im Nachwuchsleistungszentrum bei Haching integriert als Koordinator, als Torwarttrainer. Vielleicht spielt das auch eine Rolle, dass da Christian Werner einfach mit mehr als nur der Aussicht auf die Nummer 1 und ein bisschen Geld gewunken hat, sondern auch gesagt hat, hey, wir bauen dich hier auch auf als was auch immer im NLZ oder im Hintergrund für nach der Karriere. Mein Vollert ist, glaube ich, 34, wenn ich es richtig im Kopf habe. Da, mein Gott, als Keeper kannst du schon noch ein paar Jahre spielen, wenn du willst. Aber du.
Manu Neuer bist, macht auch noch eine WM eben, wahrscheinlich.
Aber du bist natürlich gut dran, wenn du mit 34 mal überlegst, was nach der Karriere kommt. Und er hätte die Sicherheit nachher gehabt, da was zu machen. Aber ja, bei 60, weiß ich nicht, vielleicht gab es irgendein Angebot, das da noch lukrativer war. Also ich finde es bemerkenswert, weil er wirklich für mich mit Markus Schwabel und Welzmüller und so eigentlich schon ein absolutes Hachinger Gesicht ist und über Jahre war und ein absoluter Leistungsträger mit in die Regionalliga gegangen ist. Das spricht schon für eine tiefe Verwurzelung da im Verein, aber da muss dann irgendwas vorgefallen sein. Oder das Angebot von 60 so gut gewesen sein, dass er sagt, das muss ich machen, weil sonst kann ich nicht mehr ruhig schlafen.
Also eine sehr, sehr brisante und für mich eigentlich jetzt in der Gesamtgemengelage tatsächlich die interessanteste Personalie, weil sie unmittelbare Einfluss, also es gibt keinen unmittelbareren Einfluss auf einen den alten Kader in Anführungszeichen als das. Mhm. Klar, das ist der Position des Torhüters auch geschuldet, aber die optimale Zusammensetzung, die sich, glaube ich, jeder bei 60 wünscht, ist, dass du die maximale sportliche Konfrontation hast auf der Position. Dieses gegenseitig brutal antreiben.
Mhm.
Und das Wissen, egal wer im Tor steht, da hinten ist eine Bank drin. Egal in welchem Wettbewerb, egal in welchem Spiel. Für mich, wenn es so kommt, nochmal diesen leichten Konjunktiv müssen wir heute zum Status quo noch reinschmeißen, wäre das wahrscheinlich Bauchgefühl das beste Torhüter-Duo dieser Liga.
Ja, mit Abstand, ja.
Also höchst brisant. Ich bin gespannt. Ich bin.
Und Vollert, ich finde Vollert schon, ich bin schon ein Fan von Vollert als Keeper. Er ist ein spektakulärer Keeper im besten Sinne, der auch immer mal wieder für einen Patzer gut ist, aber auf der Linie überragend brutale Reaktionen. Strafraumbeherrschung kann ich gar nicht so viel dazu sagen, weiß ich nicht. Fußballerisch gut. Also sehr, sehr ähnlich wie Marco Hiller, glaube ich, vom ganzen Typ her als Torwart, nicht der größte. Auch Hiller nicht der größte Torhüter. Schon sehr ähnliche Profile, glaube ich. Aber ja, einfach also wirklich ein spannender Keeper und einer, der Spaß macht.
Ob es dann Spaß macht bei 60, werden wir dann sehen in den nächsten Wochen. Damit das Ganze möglich ist, hat 60 Einsparungen vorgenommen. Das hat Oliver Werner, der Geschäftsführer Finanzen, ja auch gesagt. Unter anderem
Müller.
20% weniger Gehaltskosten im Kader. Es wurden Kosten stark reduziert. Also genannt hatte unter anderem, dass man bei den Sporttapes gespart hat oder einen fünfstelligen Betrag hat einsparen können bei den Sporttapes. Tatsächlich. Charterflüge sind gestrichen. Das Wintertrainingslager wird es nicht mehr geben. Das wären nochmal 50.000 bis 60.000 Euro gewesen. Also da wurde an vielen Ecken und Enden gespart.
Bei den Sporttapes, bei den Tapes, die man sich rauftut, wenn man, keine Ahnung, eine Nackenverspannung hat. Einen fünfstelligen Betrag.
Ja.
Boah, da ist aber viel rumgelegen, glaube ich.
Das ist interessant.
Ich finde das auch richtig gemein. Ich spiele jetzt auch nicht so tief, aber Tape kaufe ich mir schon immer selber.
Naja, ach, das ist so. Und selbst wenn du dir selber kaufst, was kostet so eine Rolle? Zehner.
Hey, ja, Zehner.
Also Oliver Müller hat davon gesprochen, dass mit den Ressourcen bei 60 sehr verschwenderisch umgegangen worden sei.
Also wenn du 5.000 Euro bei Tapes welcher Betrag war es nochmal?
Fünfstellig.
10.000 aufwärts ist ja Wahnsinn.
10.000 aufwärts. Also da hast du wirklich Geld rausgeschmissen,
Tapes,
oder?
Tapes sind was für Weicheier, nehmt Tesafilm oder was?
Ja, keine Ahnung, vielleicht, frag mich nicht. Wir können nur das wiedergeben, was Oliver Müller gesagt hat.
Schwarze Gaffer wird stimmt. Einfach gekauft.
Ja, das alte genau, das Gaffer-Tape aus dem Baumarkt.
Kann man auch gut durchreißen, es geht schneller.
Ja. Also wenn dem wirklich so ist, dann ist es schon hart. Da darf man, glaube ich, wirklich so festhalten. Auf jeden Fall.
Ich muss jetzt auch wen in Schutz nehmen, gell? Also es gibt doch diese Physiotherapeuten. Ich sage jetzt nicht, dass 60 da einen hat. Aber die sagen doch dann zu dir, und welche Farbe hat dein Schmerz bei diesen Kinesiotapes? Wisst ihr? Also musst du ja quasi alle Farben haben, weil dein Schmerz kann ja mal gelb sein, dein Schmerz kann ja mal grün sein. Ja. Da sollst du ja so in dich reinhorchen. Hattet ihr das wirklich noch nie?
Nee.
Ich bin halb vom Stuhl geflogen, als das einer zu mir gesagt hat. Habe ich gesagt, keine Ahnung, was mein Schmerz für eine Farbe hat. Es tut einfach weh, mach was drauf, spritz mich, was weiß ich. Pick dir das aufs Hirn. Aber fühlt sich dein Schmerz nicht pink an? Was?
Okay.
Also da gibt es so eine Farbding.
Okay.
Und
okay.
Falls da jemand im Werk da von der Partie war, der da sehr darauf geschworen hat, dann kann man da schon mal mehr kaufen.
Gut. Höre ich zum ersten Mal, finde es aber sehr belustig.
Vielleicht sind wir Frauen da irgendwie anfälliger als ihr Männer, das kann sein.
Reine Spekulation an dieser Stelle, möchte ich ganz deutlich sagen.
Von einer Frau ausgesprochen, ist okay.
Fakt ist, es wurde der Rotstift ordentlich angesetzt, es wurden Kosten eingespart, in der Geschäftsstelle sind, oder beziehungsweise im Staff sind ja auch, oder sagen wir mal, bei der gesamten KGA sind ein paar Leute auch gegangen. Also auch Personal ist eingespart worden. Da vielleicht ein Gedanke, den ich da nur gerne mal teilen möchte. Wir reden immer ganz, ganz viel vom Menscheln, was es im Sport oder im Profisport auch tun soll. Also wenn Arbeitsplätze aus welchen Gründen auch immer gestrichen oder eingekürzt werden oder nicht nachbesetzt werden, das sind immer auch Menschen, die dahinter stecken. Also das hat Auswirkungen. Deswegen bei Personalgeschichten, also das kann jetzt richtig sein, weil man sagt, hey, die Position ist eigentlich nicht notwendig oder da sind zu viele, kann ja wirklich sein, aber mir wird manchmal so ein bisschen zu lapidar geurteilt, ja gut, dann sparen wir halt ein, nee, da hängt ein bisschen mehr dran,
ja.
Deswegen sollte es sich herausgestellt haben, dass eine Verschlankung sinnvoll ist, ja. Ist aber eine bombastisch schwere menschliche Entscheidung. Folgenschwer.
Für viele. Ja, es ist schon, also Oliver Müller, ich meine, im Alter ruft ja voraus, dass er relativ gnadenlos agiert. Aus Kölner Haie-Zeiten, soweit ich, haben wir schon mal drüber gesprochen. Ja, dem Ruf wird er auf jeden Fall gerecht, dass er da keine Gefangenen macht in seiner Arbeit.
Bedeutet aber halt im Umkehrschluss auch so ein bisschen, das muss dann schon auch funktionieren, damit dann eben diese Maßnahmen auch dann im Nachgang gerechtfertigt sind. Weil lass da jetzt irgendwas, nicht nur auf dem Platz, sei da irgendwas in der Fußballfirma nicht mehr so richtig funktionieren, weil halt weniger Leute da sind, dann kann dir sowas halt auch schnell auf die Füße fallen.
Ja.
Also,
ja, und je weniger Leute du hast, desto die gleiche Last wird auf weniger Schultern verteilt. Und die wenigen Schultern, naja, können auch nur eine gewisse Last tragen. Also das ist schon, ja, wenn es funktioniert, sagt man ja, richtige Stellschrauben gedreht, aber das kann natürlich auch, ja, kann noch für Probleme sorgen.
Genauso. War mir jetzt mal wichtig, das nochmal anzusprechen. Also das ist, da liegen immer auch menschliche Rahmen dazwischen oder Existenzen. Ob's in welcher Form auch immer, aber das hat immer Auswirkungen, so ein Schrumpfen. Lasst uns über ein Thema nochmal ganz kurz philosophieren. Das hat, glaube ich, auch nochmal so ein bisschen für einen Rumoren gesorgt. Also Finanzen 60, grundsätzlich ein Thema. Über die teuren Ticketpreise bei 60 haben wir schon gesprochen. Jetzt kosten mittlerweile auch die Löwentestspiele was. Während Corona hat sich ja das Löwen-TV etabliert, dass du die Spiele auf YouTube, auf dem YouTube-Kanal von 60 München sehen kannst. Finde ich im Rahmen dessen, auch wenn es nur eine Kamera war, aber du konntest die Löwen verfolgen und das war ein toller Service für die Fans. Das kostet jetzt entweder, glaube ich, 2,99 € pro Spiel oder im Package, lasst mir mal schnell nachgucken, ich habe es mir vorhin rausgeschrieben, ich glaube 24,99 € als Saisonpass. Es schwingt halt so ein bisschen mit, das machen wir am besten jetzt auch noch zum Geld, weil das damit noch ein bisschen mehr Geld reinkommt, was halt dann sehr ungünstig ist, wenn es parallel auf einem anderen Sender frei verfügbar ist. Wie zum
Tatsächlich?
Beispiel das Löwentestspiel gegen den Club lief halt kostenfrei bei Club TV.
Ach so, naja, das ist
Das
natürlich
ist natürlich ein bisschen ungünstig.
geschäftsschädigend. Nächste Saison gibt es dann einen Streamingdienst von 60, der heißt aber nicht Wow, sondern Joa. Oder so. Oder, naja.
Nein,
Passt schon.
also
Passt schon. Das wäre ein guter Name.
genau, passt schon. Ja, wie gesagt, das hat dann durchaus schon auch so ein bisschen also es läuft zusammen mit der Plattform Stay Live. Kann sich jetzt jeder seinen Reim drauf machen. Also alle Testspiele und alle Begegnungen im Toto-Pokal, glaube ich. Ich glaube, die im Toto-Pokal sind dann auch mit inbegriffen. Nee, Entschuldigung, habe ich mich verlesen.
Das wäre noch ein Argument gewesen, wo ich gesagt hätte, ja, kann man mal machen,
Aber ich glaube, die
aber
laufen dann eher wieder bei den Regionalanbietern mit, wie bei München TV, ne? Dieses
ja.
Konsortium, wo die Partnerschaft
Ja.
läuft. Dementsprechend, ja, es hat ein bisschen ein Geschmäckle. Aber Fakt ist auch, 60 muss sich finanzieren. Und der Weg, den 60 beschreitet, der ist einfach, und das ist wertfrei. Der muss auch finanziert werden. Und der Löwenfan ist einfach treu. Er ist treu und er ist sehr, sehr genügsam. Aber wir sind natürlich langsam kommt es natürlich schon
Wer
so
lässt nicht
an
alles mit sich machen?
Grenzen. Ja, und ich glaube, dass wir jetzt ganz, ganz hart an der Grenze agieren. Stadionbesuche im Grünwalder Stadion sind, also wer möchte, kriegt eine Karte, wenn er sich rechtzeitig darum kümmert, haben wir schon mal gesagt. Also dieses Totschlagargument ist, kann keiner mehr rein. Nein, wenn du dich ein bisschen darum kümmerst und guckst, wann der Kartenvorverkauf ist,
Ja.
kommst du an Karten. Ändert nichts an der Tatsache, dass es nur 15.000 Plätze sind, also musst du die auch bestmöglichst verkaufen. Wenn die Nachfrage stimmt, dann kannst du die Preise hochsetzen. Hat 60 jetzt wiederum gemacht. Auch die Dauerkarten gehören wieder zu den teuersten. Kann man über alles diskutieren. Es ist sakrisch teuer geworden in den letzten Jahren, muss man ehrlicherweise sagen. Das ist natürlich jetzt nochmal so ein Tropfen auf das schon volle Fass mit den Kosten 3 € für Testspiele, für einen Stream. Also ist ein Tanz auf der finanziellen Rasierklinge.
Würde mich interessieren, wie das angenommen wird, weil, also, meine Testspiele, es ist schön, wenn eins in der Region stattfindet, dann geht man hin und es gibt einige, die überall hinfahren, auch die aller Ehren wert.
Aber die fahren
Aber
dahin, die brauchen den
genau,
Stream
die fahren
nicht.
dahin und jeder andere sagt, naja, mein Gott, Testspiel gegen Schalding-Heining. Wenn ich nicht gerade eh vor Ort bin, dann reicht es mir, wenn ich das Ergebnis irgendwann sehe und selbst das ist ja erstmal zweitrangig in einem Testspiel. Also das ist schon, ja, ich weiß nicht, ob das ein Geschäftsmodell ist, das so viel Geld einbringt. Aber gut, kann man machen. Aber
Ich finde es schwierig. Ich finde das Thema sehr, sehr schwierig. So, das ist heute schon ein sehr, sehr langer Stammtisch, aber lasst uns noch drauf gucken, was jetzt in den nächsten Wochen auf 60 zukommt. Auch so nochmal kurz einen Blick auf den Spielplan, den ich durchaus sehr, sehr interessant finde. 60 hat jetzt noch Testspiele, die nächsten, die anstehen beim First Vienna FC am 19.07. Also das ist also in Wien. Also das ist mal ein traditionsreiches Testspiel. Also auch da im Stadion Hohe Warte, das ist schon großes Kino. Mehr Nostalgie geht gar nicht. Und dann haben wir natürlich den absoluten Kracher, die Generalprobe auf dem Betzenberg beim 1. FC Kaiserslautern am 27.07. um 13:30 Uhr. Das ist ein dickes Ausrufezeichen. Also das ist nochmal ein richtig, richtiger Härtetest vor Saisonstart. Und dann reden wir darüber, dass 60 das Eröffnungsspiel der dritten Liga bestreitet. Auf Giesingshöhen unter Flutlicht, 2. August, 19:60 Uhr gegen Saarbrücken. Das ist mal eine Ansetzung. Das ist ein würdiges Auftaktspiel, muss ich sagen.
Ja.
Ja. Ich glaube, mehr kann man da gar nicht dazu
Geil.
sagen.
Nee, ist.
Beim Magenta Sport auch live und kostenfrei zu sehen. Ich glaube, das wird, soweit ich das gesehen habe, wird das freigeschaltet auch für Nicht-Magenta-Kunden.
Vielleicht sind dann auch die Server mal so stabil, dass man es mehr als drei Menschen gleichzeitig schauen können. Gab es ja doch auch während der EM einen Fall, wo ein paar Fans in die Röhre geschaut haben. Gerade österreichische und türkische.
Ja, aber ob der Ansturm dann so groß ist wie bei diesem
Nee,
Spiel,
ja,
weiß ich nicht.
wobei, naja,
Ah,
also
knapp, knapp.
mindestens genauso viel wie bei einem EM-Achtelfinale.
Aber wenn wir mal so die ersten Spiele uns angucken, das ist schon nicht so schlecht. Also, 60 eröffnet zu Hause gegen Saarbrücken. Dann geht's nach Groß Asbach zum VfB Stuttgart 2. Dann
Das
zu
Spiel in
Hause.
Groß Asbach, okay, wusste ich
Ja,
nicht.
weil das Amateurstadion des VfB nicht Drittliga geeignet ist.
Das heißt,
Und
Andrea Berg sieht mal wieder Profifußball.
absolut.
Schön, schön für sie.
Ja, also Groß Asbach, auswärts Stuttgart 2 am 2. Spieltag, ist auch mittlerweile schon fix terminiert am 11.8. um 16:30 Uhr. Müsste ein Samstag sein.
Das ist die komische Topspiel-Anstoßzeit. Das Tipico-Topspiel.
Nee, es ist Sonntag, Entschuldigung. Es ist
Sonntag.
tatsächlich
Es ist
Sonntag,
trotzdem das Tipico-Topspiel.
11.8.16 Uhr.
Alles ist
Ja.
das Tipico-Topspiel mittlerweile.
Ja. Dann das Heimspiel gegen Viktoria Köln, dann geht es schon zum FC Ingolstadt und dann kommt Dynamo Dresden nach München. Und schließlich geht es zu Arminia Bielefeld. Ich sage mal, das sind die ersten sechs Spiele,
Jetzt kann
die
man sagen, es ist ein
durchaus,
Hammer-Auftakt,
ja,
aber in dieser Liga ist alles ein Hammer-Auftakt, wenn du dir die
ja,
Mannschaften anschaust.
ja voll,
Also,
voll.
du
Aber es
hast
ist auch
mindestens jedes zweite
eine
Wochenende ein Spiel, wo du sagst, boah, das wird
wunderschöne.
aber.
Ja, und könnte auch eine Liga höher sein,
Ja.
vom Namen her.
Ja.
Ich bin ja grundsätzlich ein Freund tatsächlich davon, von etwas knackigeren Auftaktprogrammen, weil du dann relativ schnell eine Standortbestimmung hast.
Ja.
Richtige Härtetests. Und ich bin ja immer sehr, sehr skeptisch, was Spielpläne angeht, aber ich muss ganz ehrlich sagen, mit diesem Programm bin ich gar nicht so unzufrieden. Auch, dass du gleich mal die erste, zweite Mannschaft mit dem VfB 2 am zweiten Spieltag weg hast. Übrigens dann nach Bielefeld kommt Hannover 96 2 nach Giesing während der Wiesn.
Ah, da kommen bestimmt viele Hannoveraner Fans mit.
Absolut. Und genau,
Aber ist auch gut,
sehe
weil
ich
wenn,
jetzt erst 60 gegen Hannover 96-2 und dann geht es zu Dortmund 2. Das heißt, du hast am 9. Spieltag 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und nach dem 8. Spieltag hast du alle zweiten Mannschaften schon weg. Auch nicht so
Gott
schlecht.
sei Dank.
Top.
Muss echt nicht sein. Oh, habe ich mich, Entschuldigung, ich möchte jetzt niemandem zu nahe treten in Hannover, aber ich habe mich echt aufgeregt, dass Hannover 96
Ja,
aufgestiegen ist, die zweite
hier gibt es
Mannschaft.
keine besonderen Sympathien für Würzburg, aber in dem Fall wäre es schon die bessere Variante gewesen, muss man ganz klar so sagen. Aber dafür sind die anderen beiden Aufsteiger echt, ja, große Kaliber und stimmungsgewaltig und absolute Traditionsvereine. Deswegen, man kann es dann auch wieder verschmerzen, wenn man auf Aachen und Cottbus schaut. Aber
Sage
zweite
ich euch auch
Mannschaften,
gleich nochmal
naja.
das Wochenende. Nach Cottbus geht es am Wochenende vom 26.10. und nach Aachen am Wochenende des 23.11. Und von oben runtergekommen ist ein anderes Schwergewicht, Hansa Rostock. Hansa Rostock gastiert dann am Wochenende des 30.11. auf Giesingshöhen.
Okay.
Da
Vielleicht
wird
noch das
die
ganz
komplette bayerische
Interessante.
Polizei im Einsatz sein, wahrscheinlich.
Ja, davon ist auszugehen. Und was halt auch immer noch spannend ist, bevor, na, nennen wir nochmal ganz kurz die Derby-Termine mit Haching. S-Bahn-Derby am 19.10. in Haching und dann am Wochenende des 15.3. auf Giesingshöhen. Und was auch mal noch ganz spannend ist, ist ja das Restprogramm. Na, sagen wir mal, die letzten 5 Saisonspiele lauten Aachen zu Hause, Rostock auswärts, Essen daheim, Ferl auswärts, Aue daheim. Das sind die letzten 5 Saisonspiele von 60 München.
Heißt, du beginnst mit einem Heimspiel und hörst mit einem Heimspiel auf. Das ist natürlich
so ist das
schön. Gelegt.
Schön. Road to, wie nennen wir es? Road to.
Ich rufe hier gar nichts
nowhere.
Mehr.
Road to better than 2024.
Genau, ja.
So würde ich es betiteln. Ein kleiner Exkurs noch, weil wir die Finanzen angesprochen haben. Das hätte ich jetzt beinahe unter den Tisch gefallen lassen. Stichwort Nachwuchsfördertopf des DFB. 60 im vergangenen Jahr hatten wir noch drüber gesprochen. Oh, Rekordsumme 475.000 Euro kassiert. Die Kaderplanung des vergangenen Jahres und auch die Einsatzzeiten, die haben dafür gesorgt, dass 60 abgerauscht ist auf Platz 12 und nur noch 111.000 Euro kassiert hat. Das ist schon für Drittliga-Verhältnisse ist es ein Einbruch und vollkommen überraschend. Die Spielvereinigung Unterhaching hat sich auf Platz 1 gesetzt. Klar, Ironie, es war zu erwarten,
ja.
Aber mit einer Summe von rund 760.000 Euro.
Was, oder?
Das ist, ja. Das ist mal eine Summe. Aber angesichts dessen, wie viele Eigengewächse die eingesetzt haben, das ist ja die Haching-Philosophie jetzt.
Ich kann da wiederholt Manni Schwabel zitieren, der gesagt hat, unser größter Investor ist das Nachwuchsleistungszentrum. Bestätigt sich hier.
Total. Und mit Blick auf den aktuellen Löwenkader kann man eigentlich jetzt oder muss man davon ausgehen, dass das oder das Resultat, was 60 da jetzt hingelegt hat in dieser Rangliste, ein absoluter Ausrutscher war und dass 60 da ganz zackig, sag ich mal, unter den Top 5 würde ich schon sagen.
Mindestens.
Rangierst du dich wieder ein.
Ja.
Und das muss auch so sein. Ganz klar. Und der einzige Vorteil, kann man auch nochmal sagen, TV-Geld ist mit den 3 zweiten Mannschaften, bleibt ein bisschen mehr übrig, weil die ja nicht partizipieren.
Ja.
So, und noch eine gute Nachricht, das ist mein einziger Shortcut für heute, weil wir dann den Deckel langsam hier drauf machen. Ja. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle an alle Frauenmannschaften des TSV 1860 München, denn alle 3 haben den Aufstieg hingelegt und haben das Ding auch noch gekrönt mit der jeweiligen Meisterschaft in der Liga. Herzlichen Glückwunsch.
Ja, cool.
Stark.
Richtig, richtig stark. Und ich bin gespannt auf die neue Saison, was die Löwinnen da alters- und mannschaftenübergreifend und ligaübergreifend hinlegen können. Wir werden da auf jeden Fall dranbleiben. Also herzlichen Glückwunsch, Löwinnen. Chapeau. Richtig Bock. Stark.
Hinlegen ist ein gutes Stichwort.
Ja, finde ich auch.
Für uns heute, ja. So, Folge 148. Ich habe ansonsten auch nichts mehr auf dem Zettel. Keine Gewähr auf Vollständigkeit hätte ich vielleicht vorher noch sagen sollen. Also 8 Wochen aufholen geht schwer, aber der Status quo, glaube ich, das Wichtigste, was uns hängen geblieben ist und was sich getan hat, glaube ich, haben wir jetzt ganz gut beackert. Ab sofort das Bergfest wieder regelmäßig am Start. Wer uns noch immer ein bisschen sauer ist über 8 Wochen, sorry, aber es war notwendig. Sorry, we are not sorry.
Sorry, genau. Ich hatte auch ein anderes Leben.
Nee, danke an die eine oder andere Nachricht, die uns mit den letzten Wochen erreicht hat, wo wir bleiben. Das haben wir wieder. Und wir sind auch wieder zurückgekommen, um zu bleiben. Und haben wieder Bock. Gut, dann verweisen wir auf Facebook, Twitter, Instagram, Blue Sky Threads. Folgt uns da, hinterlasst ein Like. Abonniert diesen Podcast, empfehlt uns weiter, wenn es euch gefällt, was wir hier machen. Freuen wir uns vor allem, wenn ihr auch da noch irgendwie so 1-2 Worte bei einer Bewertung dazu schreibt. Feedback jederzeit an Giesinger-Bergfest@gmx.de. So war unsere unsere Kontaktadresse. Lasst uns da gerne alles zukommen an Ideen, Anregungen, Kritik, alles gerne jederzeit. Und ansonsten verweisen wir mit den besten Grüßen von Münchens Löwenstammtisch. Bleibt gesund, bleibt freundlich, bleibt optimistisch und bleibt vor allem weiterhin eins. Löwenslang, weiß, blau. Bis zum nächsten Mal. Wir sind der Bergfest. Servus.